Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Heute geht es darum, wie Digitalisierung genutzt werden kann, Raum- und Verkehrsplanung stärker auf die Stadtbewohner und Nutzenden auszurichten. Dazu spreche ich mit Thomas Hug-Delena, Geschäftsführer von Urbanista und einem breiten Publikum, vielleicht durch seine Kolumne Verkehrswende bei Zürich bekannt oder auch als Top Voice Mobilität bei LinkedIn. Hallo Thomas.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir heute bei dir von Urbanista in der Küche sein können und dieses Gespräch führen können. Thomas, in deinen öffentlichen Äußerungen setzt du dich für eine, wie du es nennst, menschenzentrierte Stadt- und Verkehrsplanung ein. Was meinst du damit genau, unter dieser menschenzentrierten Planung?
Wir versuchen in unserer Planung nicht Verkehrsmittel zuvorderst zu stellen oder Gebäude, sondern eigentlich mal zuerst von den Interessen von den Personen auszugehen und so dann die Gestaltung auch diesen Bedürfnissen zu entsprechen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Ansatz, der unsere Planung unterscheidet von bisherigen anderen Versuchen, wie man die Planung tendenziell eher ingenieurmäßig dann gemacht hat.
Kannst du dazu Illustrationen, ein Beispiel nennen, ein Projekt, was ihr durchgeführt habt?
Also einerseits gibt es zwei Schienen, oder? Das eine ist, wir arbeiten sehr viel partizipativ, das heißt, wir fragen die Leute auch tatsächlich. Das kann entweder sein über digitale Tools, dass wir sie beteiligen, oder es kann auch sein, dass wir wirklich auf die Straße gehen oder in die Parks, auf die Plätze und die Leute fragen, was hast du für Bedürfnisse, weshalb bist du überhaupt hier, sodass wir tatsächlich auch verstehen, für wen planen wir, oder wir planen nicht für uns, weil es, also natürlich auch, weil es uns Freude macht, aber am Ende planen wir für die Leute, die sich da aufhalten, und das machen wir eigentlich in verschiedenen Projekten. Ein Beispiel ist in einer Gemeinde im Kanton Bern, da haben wir viele Spaziergänge gemacht mit Leuten, die da wohnen, um zu verstehen, wie sie ihre Gemeinde, ihr Dorf auch sehen, und dann so eigentlich versucht, Interventionspunkte zu finden, wo sie Potenziale sehen im Dorf, um etwas zu verändern.
Das heißt, dieses Zugehen auf die Menschen, da ist dann Digitalisierung einfach der bessere Stift oder der andere Stift, kann man das so sagen?
Mittel zum Zweck, ja, würde ich auch so sagen. Grundsätzlich braucht es da auch beides. Nur digital geht dann oft auch eine Komponente verloren, die man im Gespräch, im Zwischenmenschlichen auch findet. Also es braucht beides, es braucht analog und es braucht digital. Aber genau gleich, wenn man alles nur analog macht, dann fehlt eben auch eine Komponente. Man erreicht vielleicht nicht die gleichen Leute. Und deshalb ist es aus meiner Meinung immer wichtig, dass man ein Zusammenspiel von analog und digital findet.
Du hast jetzt so das Thema Apps zum Notieren schon genannt. Gibt es noch andere Beispiele, wo ihr Digitalisierung wie noch stärker einsetzt, um von dieser Stiftfunktion wirklich auf eine andere Ebene zu kommen?
Wir merken zum Beispiel, dass wir Daten brauchen, wenn wir planen. Es gibt dieses Sprichwort auch, what you can't see, you can't manage. Und wir merken das oft in Interventionen im öffentlichen Raum, wo es auch um den Autoverkehr geht, da sieht man sofort, es fallen so viele Parkplätze weg, es fahren nachher 15 Autos weniger durch, und wir merken dann oft, uns fehlen eigentlich die Daten, um zu sagen, hey, aber es sind zwar 5 Parkplätze weniger, aber es halten sich vielleicht 50 Leute mehr da auf. Und gerade im Gespräch mit dem Gewerbe sind wir auf solche Daten angewiesen, um auch ein bisschen zu zeigen, die Parkplätze, die sind nicht alles, oder? Sondern am Ende zählen die Menschen, die da sind. Und da haben wir gerade im Moment eine Förderung vom Bund erhalten, um ein Tool zu entwickeln, das es uns genau vereinfacht, solche Daten zu erfassen. Wir nutzen das jetzt gerade zum Beispiel im Superblock-Pilot in Bern, wo wir wirklich vor der Intervention eine solche Messung machen und nach der Intervention, und so dann wirklich zeigen können, hat sich zum Beispiel die Aufenthaltsdauer von den Leuten verbessert oder verlängert, hat sich auch die Durchmischung von den Leuten in dem Gebiet verändert, und so haben wir Daten, die dann unserem Gefühl auch eine Zahl geben können.
Das heißt, ihr guckt ja eben nicht nur nach Autos und Velos, sondern auch Fußgängeraufenthaltszeiten, eigentlich so die komplette Range, die man im öffentlichen Raum, im Straßenraum hat.
Genau, ja.
Und das gerade bei den Superblocks, wo es ja ich weiß nicht, wie heißen die in Bern? Heißen die da auch?
Die heißen da tatsächlich einfach Superblock.
Ja, was? Ja. Nicht Grätzelblock, Block oder Quartierblock.
Nein, das ist lustig, das ist immer wieder ein Thema, oder? Wie nennt man diese Dinge? Und ich habe da wirklich schon lange Diskussionen miterlebt und Bern ist da einfach pragmatisch. Wichtig ist, was auf der Straße passiert.
Das heißt, ihr messt dann quasi zweimal vorher und nachher. Verfolgt ihr auch, was in der Nutzung, was dazwischen passiert?
Genau, das ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir wollen explizit auch keine Kameras aufstellen, weil das auch datenschutzrechtlich sehr viel schwieriger ist. Das heißt, das sind wirklich punktuelle Interventionen. Jetzt in Bern haben wir keine Langzeitmessung, aber wir sind jetzt gerade eine Kooperation am Aufbau mit einem belgischen Unternehmen, das einen sehr spannenden Ansatz hat mit Zählsensoren, die Leute bei sich ins Fenster hängen können. Also es ist da auch so ein bisschen der partizipative Ansatz. Man kennt das teilweise auch von Wetterstationen, oder? Leute haben eine kleine Wetterstation bei sich, laden die Daten ins Internet und so gibt es ein Bild über eine ganze Stadt. Und die haben eigentlich so ein bisschen die gleiche Philosophie mit Verkehrsdaten. Leute kleben sich so eine Kamera ins Fenster und so werden eigentlich die Verkehrsdaten crowdgesourced. Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir gerade eine Kooperation starten, um das auch in der Schweiz vermehrt einzusetzen, dass wir eben so Verkehrszählungen partizipativ durchführen können und so auch neben diesen punktuellen Messungen auch ein langfristiges Bild eigentlich abbilden können.
Weil das ist ja gerade, wenn wir jenseits von Hauptachsen sind, da wird ja gemessen, aber auf den Quartierstraßen und die Veränderungen auf den Quartierstraßen, Quartierplätzen, die sind, wie du sagst, da gibt's einfach keine Zahlen dazu, inklusive der Frage, wenn man jetzt, wenn ich an Superblocks denke, die Nutzung ändert, diese Plätze vielleicht sehr beliebt werden, dann kommen die Nachbarn und sagen, Moment, das ist zu laut, das ist nach 10. Da muss man dann ja auch Daten haben, um dagegenhalten zu können, sagen, ist das einfach ein gefühlter Lärm oder ist das eine normale Belebung, aber kein extremer Lärm?
Absolut, genau. Da helfen die Daten als Argumentation und auch um je nachdem Maßnahmen zu ergreifen, oder? Also ein Beispiel aus Barcelona, da war das in einem Superblock tatsächlich ein Problem. Die haben einen Superblock realisiert in einem Ausgehviertel. Und da waren dann natürlich nachts die Leute auch, weil die Aufenthaltsqualität hoch ist. Und dann sind die Leute da auch nachts, machen halt Lärm. Und die haben das dann tatsächlich auch gemessen und gesagt, okay, das ist ein Problem, wir anerkennen das. Und die haben dann tatsächlich alle Sitzgelegenheiten entfernt, sodass das halt ein Superblock war, der war vor allem für Klimaanpassungsmaßnahmen, Begrünung, aber weniger für den Aufenthalt.
Das heißt, da helfen dann auch Daten eigentlich, gegenzusteuern in der Umsetzung, also während der Umsetzung.
Genau, man lernt mit Daten, man sieht mit Daten, was passiert und vielleicht immer auch ein bisschen kritisch dann, wenn man versucht, aus den Daten die Zukunft zu prognostizieren, oder? Ich glaube, Daten helfen uns zu verstehen, was passiert und ob etwas hilft, aber ich bin sehr kritisch eingestellt, wenn wir Daten nutzen, um zu sagen, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, das ist immer noch die Aufgabe einerseits von den Leuten, die die Planung machen, aber auch von der Gesellschaft, sich zu überlegen, welche Zukunft wollen wir haben. Und da sollten wir nicht die Verantwortung den Daten geben, sonst bilden wir einfach mehr von dem ab, was wir eigentlich schon haben.
Ja, aber ich meine, das geht ja eigentlich generell für Planung. Ist Planung die Optimierung des Jetzt-Zustandes oder das, was künftig passieren soll, vielleicht auch mit einem politischen Bild dahinter?
Absolut, das sehe ich auch so. Sonst verlieren wir irgendwie ein bisschen die kreative Dimension von unserem Beruf, wenn wir alles nur KI und Daten machen lassen.
Das auf jeden Fall. Und wenn man sich heute überlegt, die großen Beispiele in Planung waren immer Brüche, wo man dann bewusst gegengesteuert hat, ne? Vom Copenhagen Fingerplan, der auf einmal Grün in die Stadtplanung reingebracht hat, was eben nicht das Fortschreiben war, sondern einen bewussten Bruch, eine neue Idee in Planung reingebracht hat.
Und wahrscheinlich hätte das eine KI nicht vorgeschlagen, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Und da gibt es ja mehrere Beispiele. Ne? Die Transformation vom Ruhrgebiet, die eigentlich einen ähnlichen Ansatz hatte, die dann eben nicht mit Daten die große Idee gebracht haben, sondern der Bruch in den Daten.
Mhm. Mhm. Und ich denke, genau da, oder, kommt wieder das analoge und das digitale Zusammenspiel, oder? Diese Brüche, die sind dann auch gesellschaftliche Brüche oft, dass die überhaupt getragen und umgesetzt werden. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch in Zukunft das Berufsbild der Planung und der Raumplanung vor allem auch weiterhin sehr gefragt, habe ich das Gefühl.
Also du machst dir jetzt durch KI keine Sorgen um deinen Job?
Ich würde sagen, nein. Ich glaube, KI ermöglicht es uns, vielleicht noch mehr spannende Projekte zu machen und noch mehr auf das Kreative zu fokussieren, statt auf das Berichtschreiben.
So, jetzt sind wir vom Superblock zur Zukunft des Berufs gekommen. Ich würde gern nochmal zurück auf dieses Nachsteuern mit Daten nochmal kommen. Aber eigentlich sind wir Planer ja im Nachsteuern schlecht. Wenn ich unsere Instrumente angucke, die schreiben einen Zustand vor, der dann 15 Jahre lang halten soll. Und da helfen uns ja eigentlich auch die Daten zu lernen in diesen 15 Jahren. Nur das Gegensteuern, da sind wir noch, auch was unsere Instrumente angeht, schlecht. Oder wie siehst du das?
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du ansprichst. Ich sehe das auch immer wieder, wenn man Zielbilder macht, oder dass die Zielbilder eigentlich selten dann mal überprüft werden oder auch ein Monitoring, ein konsequentes Monitoring haben, die sagen, hey, ihr erreicht eure Ziele nicht, dann passiert das, oder? Und ich glaube, genau da sind Daten dann wieder wertvoll, wenn man merkt, wir sind nicht auf Pfad, oder? Wir müssen eigentlich justieren und irgendwie vielleicht andere Maßnahmen ergreifen, weil die nicht funktioniert haben. Aber halt oft in der Planung muss man auch sagen, das sind nicht harte Daten. Wir sprechen ja oft auch über qualitative, subjektive Daten. Wie wird etwas empfunden? So gerade urbane Qualitäten. Was ist das überhaupt? Das sehr schwierig auch messbar ist.
Ja, wenn es um Qualitäten geht, das definitiv. Aber das Beispiel von eben, wenn es um Lärm geht, wenn es um Nutzung, wenn es um Frequenzen geht, das sind ja harte Daten, die man erheben kann.
Ja, und Verdichtung eigentlich auch. Wir können messen, wie viele Leute mehr wir in einen Hektar bringen. Und gleichzeitig merken wir aber auch Verdichtung, das Thema mehr Leute an einen Ort bringen, das ist einfach nicht attraktiv genug, damit es auch politisch durchkommt. Und da, glaube ich, kommen eben genau diese qualitativen Faktoren dann zum Tragen, weshalb wir eben auch da irgendwie eine Aussage finden müssen, wie können wir diese Qualitäten wirklich messbar machen, damit wir sie auch reproduzieren können an verschiedenen Orten. Aber sehr komplex, glaube ich, und fast schon Psychologie.
Ja, aber es ist, denke ich, notwendig, weil die meisten Entwicklungen sind dann letztendlich in der Nutzungsplanung Mischnutzung. Das heißt, diese Idee von Wohnen und Arbeiten getrennt und damit auch Konflikte getrennt, sind in diesen Mischzonen eben bewusst zusammen. Aber planerisch heißt das, wir geben eigentlich die Steuerung dieser Konflikte auf.
Provokative These, aber ja, weshalb nicht? Vielleicht ist es aber auch ein bisschen falsch, diese Konflikte so hervorzuheben, oder? Die Trennung vom Raum, die kommt ja eigentlich auch aus Zeiten, als die Industrie noch sehr viel stärker war, als wirklich die Emissionen vom Arbeitsmarkt dominierten, und das haben wir heute nicht mehr in dem Ausmaß, dass der Dienstleistungssektor viele Emissionen generiert auf das Wohnen, weshalb man das ja auch wieder näher zusammenbringen kann. Und ich glaube, tendenziell Industrie mischt man ja auch noch nicht mit Wohnen so stark. Es sind eher so diese Büro- und Dienstleistungsstandorte, die man mit Wohnen mischt, und ich glaube, da bringt es durchaus auch Synergien, weil zum Beispiel gerade die Verkehrsinfrastruktur weniger stark genutzt wird oder halt besser ausgelastet werden kann in beide Richtungen von der Spitzenstunde. Deshalb denke ich, wir geben vielleicht ein bisschen das Management von diesen Konflikten auf, aber vielleicht ist das Management dieser Konflikte vielleicht auch einfach nicht mehr so wichtig.
Ja, das spielt sicher eine Rolle, dass die Art, wie wir produzieren, anders geworden ist und die Emissionen einfach deutlich anders geworden sind. Ja. Vielleicht nochmal so ein Punkt zum Messen und auch zum qualitativen Messen. Ne, wir hatten schon angesprochen, es ist schwierig, Qualität zu messen. Du hattest da eben, glaube ich, von weichen und harten Messungen gesprochen. Wie beschreibt man denn Qualität? Ich weiß, es ist auch fast schon eine philosophische Frage, was Qualität im Städtebau ist oder in der Stadtplanung.
Also am besten bekommt man doch ein Bild, wenn man möglichst viele Leute fragt, oder was ist Qualität? Und ich finde das auch noch lustig in zum Beispiel Architekturwettbewerben, oder? Da gibt es ja auch Untersuchungen, da wurden dann Leute gefragt, was ist für euch der beste Entwurf? Und die Jury hat komplett anders entschieden, weil halt die Ansicht, was Qualität ist, vielleicht in der Bevölkerung anders aussieht als in der Fachwelt, je nachdem. Und deshalb würde ich wirklich sagen, das habe ich ja schon eingangs gesagt, fragt die Leute, oder? Und Digitalisierung kann da helfen, dass wir sehr viele Leute fragen können, was findet ihr tatsächlich gut? Und dann bekommt man ein Bild, was so Qualität auch wirklich subjektiv in der Bevölkerung auslösen kann.
Ihr habt, glaube ich, ein Projekt gemacht, wenn ich es richtig weiß, Velo Observer, wo es eben genau jetzt nicht um städtebauliche Qualitäten, aber Qualitäten von Velo-Infrastrukturen geht. Zielt das in diese Richtung?
Absolut, weil das ist eigentlich aus der Diskussion entstanden, dass wir alle andere Vorstellungen hatten, was ist jetzt gute Fahrradinfrastruktur, oder ist das jetzt ein Streifen am Boden oder ist das ein Bordstein, oder andere Leute sagten, das ist einfach eine schöne Strecke auf einem Weg mit guter Aussicht. Und wir hatten dann so probiert, Kriterien zu definieren, was ist gute Fahrradinfrastruktur, und irgendwie gemerkt, das ist so komplex, wir kommen da gar nirgends hin, oder? Und am Ende sind wir dann da gelandet, dass wir gesagt haben, eigentlich machen wir ein Crowdsourcing und fragen einfach die Leute mit Fotos, wie findest du es da? Du kannst eigentlich dann mit Smileys so entscheiden, gut oder schlecht. Und so gibt sich dann ein Bild über eine ganze Stadt, wo man da sieht, wo sind die Leute eigentlich zufrieden und wo sind sie weniger zufrieden. Und in eine ähnliche Richtung geht auch ein anderes Projekt, wo ich beteiligt bin, das ist Bikeable, oder? Da haben die Leute die Möglichkeit, einfach Punkte zu setzen, wo sie unzufrieden sind, und so auch die Verwaltung zu unterstützen, um mit Low-Hanging Fruits die Probleme schnell zu entschärfen.
Und habt ihr eine Rückmeldung darüber, welche Personenkreise das benutzen? Weil das spielt ja auch, ich meine, wie in der klassischen Partizipation auch.
Ja, in der IT-Welt spricht man ja oft von diesen Early Adopters. Das haben wir auch, dass wir tendenziell mehr Männer haben und tendenziell auch eher jüngere Leute. Und das ist auch ein Problem ein Stück weit, oder? Weil gerade bei Fahrradinfrastruktur stellt sich ja die Frage, auf wen fokussieren wir, wen wollen wir aufs Fahrrad bringen und für wen bauen wir denn diese Infrastruktur der Zukunft. Aber das Schöne ist, dass wir bei den Daten ja auch filtern können auf die Bedürfnisse. So gibt es andere Bedürfnisse, zum Beispiel je nach Geschlecht. Und da sehen wir, teilweise ist es tatsächlich so, dass gewisse Leute einen stärkeren Schutz wollen von der Infrastruktur. Andere sind lieber schnell unterwegs und haben gerne die Möglichkeit, immer zu überholen. Wie du richtig sagst, die Daten, die können, wenn man sie nicht kritisch hinterfragt, können sie auch zu den falschen Schlüssen führen, ja.
Aber diese Verschiebung bei der Gruppe der Mitwirkung, ich meine, die haben wir ja auch, wenn wir an eine klassische Partizipation in der Turnhalle denken, die ist dann eben anders verschoben.
Absolut.
Ja, da ist es uns eher, gibt eine Studie vom Aargauer Zentrum für Demokratie, die haben das fürs Aargau mal untersucht, dass die Leute eher älter sind, männlicher, eine höhere Eigentumsquote haben und dann letztendlich, na ja, knapp 10% der Stimmberechtigten über die Geschicke der Gemeinde entscheiden.
Ja, das ist eine Beobachtung, die wir auch machen, den Veranstaltungen. Das hat manchmal auch zu tun, wenn man zum Beispiel keine Kinderbetreuung anbietet während diesen Veranstaltungen, dann ist es einfach für viele Leute nicht möglich oder gerade Familien zu kommen, oder? Also es gibt auch Möglichkeiten, um analoge Veranstaltungen ein bisschen zu öffnen. Aber andererseits ist es wieder so dieses Zusammenspiel, wenn wir digital und analog beteiligen, dann erweitern wir einfach dieses Spektrum an Leuten, die wir erreichen. Aber auch da, Repräsentativität ist nie garantiert eigentlich, oder man muss sehr viel investieren, um da wirklich repräsentativ zu werden. Aber es beteiligen sich auch im digitalen Raum die Leute, die interessiert sind.
Gut, ich glaube, das ist so das Wesen von Mitwirkung, dass die betroffen sind, eigentlich lauter sind als die Summe und vor allen Dingen auch als die Zufriedenen.
Und genau deshalb sind solche Projekte oder Tools, wie wir sie jetzt aufzubauen versuchen, wo es um Beobachtung geht, halt interessant, weil da ist man nicht darauf angewiesen, dass Leute eine Umfrage ausfüllen oder dass sie aktiv mitmachen, sondern wir stehen da, wir sind eigentlich passiv beobachtend, und so haben wir auch keinen Bias auf die Leute, ob sie teilnehmen oder nicht. Sonst hat man in diesen Umfragen offen, wenn man fragt, ja, wo hältst du dich auf, wo bist du gerne und so weiter. Da hat man einerseits das Problem, dass die Leute, es machen nur die Leute mit bei der Umfrage, die sowieso motiviert sind. Und andererseits muss das ja vielleicht auch nicht stimmen, was sie dann tatsächlich angeben, sondern das entspricht nur dem Idealbild, das sie eigentlich von sich haben. Das ist ja oft manchmal nicht das Gleiche. Da vielleicht ein spannendes Beispiel, wenn ich das noch erwähnen kann. Es gibt unbedingt. so eine spannende Studie. Da wurden die Leute befragt, wie viele Stationen in der Tram musst du fahren, bis du Platz nimmst auf einem Sitz. Und die Leute haben so gesagt, 3-4 Stationen fahre ich im Stehen, oder? Und dann haben sie das Gleiche noch beobachtet im Tram, wie sich die Leute verhalten. Und die meisten sind nach 1-2 Stationen bereits, haben die Platz genommen auf einem Sitz. Also das ist auch immer so, das Beobachten, das Befragen, das gibt unterschiedliche Resultate auch.
Ja, das ist ein spannendes Beispiel, das, ne, wirklich wieder das Hinterfragen und Objektivieren von Daten. Habt ihr Erfahrungen mit dem Mischen, sag ich mal, von verschiedenen Daten, wenn wir jetzt gerade beim Velo sind, ne, Strava-Daten, so Aktivitätsdaten, arbeitet ihr mit sowas auch?
Genau, wir versuchen eigentlich meist die Daten einzubeziehen, die wir erhalten. Strava-Daten sind ein Teil. Auch Strava-Daten haben ein Bias, oder? Weil das sind auch vor allem Daten, die von Leuten generiert werden, die zu Sportzwecken, Freizeitzwecken unterwegs sind. Also wir haben da auch einen leichten Bias. Aber es ist natürlich interessant, immer wenn man diese Daten nutzt und sie auch durch eine kritische Brille betrachtet und sich bewusst ist, dass das nicht unbedingt der Realität entspricht, oder ich glaube, dann kann die Arbeit mit Daten sehr interessant werden. Und Strava ist ein gutes Beispiel. Ich habe zum Beispiel mal in einem Projekt untersucht, wie die Fahrradunfälle, wenn man die mit den Strava-Daten abgleicht über das ganze Netz, oder dann verschieben sich so diese Unfall-Hotspots, oder? Weil normalerweise haben wir da viele Unfälle, wo auch viele Leute durchfahren. Das heißt aber nicht, dass da, wo viele Unfälle passieren, auch das Unfallrisiko groß ist, oder? Und um das Risiko zu berechnen, brauchen wir so irgendwie eine grobe Anzahl von Leuten, die da durchfährt. Und das hat man mit den Strava-Daten. Da hat man ein Netz, wo man für jede Straße weiß, ungefähr wie viele Leute da sind. Und da kann man so mal eine Annäherung machen, wo ist das Risiko zu verunfallen größer. Und dann sieht das plötzlich völlig anders aus, weil nicht mehr die Strecken gefährlich sind, wo viele Leute durchfahren, sondern dann sind plötzlich die Orte gefährlich, wo man auch das Gefühl hat, halt ja, da fühle ich mich wirklich auch nicht so wohl, wenn ich durchfahre. So viel Autoverkehr, keine Fahrradinfrastruktur sind dann so die Kriterien.
Also das Datensammeln von Quantitäten und Qualitäten ist so das Thema. Das heißt aber, Daten spiegeln ja auch immer persönliche Informationen wider. Heißt das, dass wir ja damit leben müssen, dass wenn wir eine datenbezogenere Planung machen, dass die mit personenbezogenen Daten arbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch immer so ein bisschen ein Zwiespalt. Ich würde sagen, es sollte eigentlich alles auf Freiwilligkeit basieren. Und irgendwie, heute ist es so selbstverständlich, dass gewisse Leute Blut spenden gehen, oder? Unser Medizinsystem, das würde nicht funktionieren, wenn niemand Blut spendet. Und vielleicht können wir das auch auf die Daten abbilden, dass eben die Datenspende auch eine Sache wird, wo du selbst entscheiden kannst, für dieses Projekt möchte ich jetzt meine Mobilitätsdaten zum Beispiel spenden, weil ich verspreche mir davon interessante Outcomes. Und so könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, wie das passieren kann auf eine datenschutzkonforme Art und Weise, wie das auch so die Persönlichkeit schützt.
Also eigentlich den Deal, den wir mit den amerikanischen Tech-Konzernen eingeben, es ist umsonst und dafür kriegen sie alle unsere Daten.
Gute.
Das Antwort. Meinst du wahrscheinlich nicht.
Nein, das meine ich nicht, weil tatsächlich bekommst du ja dann eher sogar noch weniger, wenn du deine Daten spendest. Wenn du Blut spendest, in der Schweiz zumindest, bekommst du ein Glas Orangensaft, wegen dem gehst du nicht Blut spenden, oder? Sondern das ist eigentlich purer Altruismus. Während bei Google machst du das wirklich wahrscheinlich nicht einmal bewusst, oder? Dass du deine Daten abgibst und dafür bekommst du irgendwie ein paar lustige Katzenvideos oder einen gratis Kalender, den du nutzen kannst. Ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Sache. So, das Datenspenden passiert viel bewusster als Tätigkeit, als wenn man das einfach so die Datenspur, die man sowieso hinterlässt und dann noch etwas gratis bekommt. Ich würde das schon unterscheiden. Ja.
Du bist oder warst doch auch in einem Projekt zum Thema Datenspende beteiligt. Kannst du das nochmal so konkret, was habt ihr da ganz konkret gemacht? Was heißt das, diese Idee?
Genau, ich durfte bei der Stadt Zürich für etwa ein Jahr Innovation Fellow sein. Das sind so Leute, die kommen von außen in die Verwaltung rein und die dürfen da ein bisschen wüten und neue Ideen reintragen. Und die sind dann auch nach einem Jahr wieder weg. Das heißt, die Leute müssen sich keine Freunde machen. Und da hatten wir tatsächlich so ein Projekt, da ging es genau um diese Datenspende, also die Leute wurden aufgerufen, eine App zu installieren und mit dieser App ihr Mobilitätsverhalten aufzuzeichnen. Und die Idee war da eigentlich, dass wir auch mit der Universität Zürich dann die begleiteten das wissenschaftlich, dass wir verschiedene Narrative getestet haben. Unter welchen Umständen sind die Leute eher bereit, ihre Daten zu teilen? Und das war eigentlich ein Forschungsprojekt mit der Datenspende, um herauszufinden, gibt es irgendwie Wege, wie Leute eher Daten spenden oder gibt es auch Dinge, wie sie nicht bereit sind? Und da kam raus, also eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass je präziser das der Use Case ist oder und je näher auch am persönlichen Bedarf, desto eher sind die Leute bereit. Ist vielleicht auch nicht super erstaunlich, oder?
Und läuft das Projekt? Das heißt, kann ich nach wie vor meine Daten spenden oder war es ein Projekt, wo es um die Art des Spendens ging und weniger um das Mobilitätsverhalten?
Genau, das Projekt ist abgeschlossen. Es ging tatsächlich mehr um das Datenspenden zu testen. Die Daten, die wurden auch ausgewertet. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie man solche Daten nutzt, das ist noch zu wenig etabliert, auch in der Verkehrsplanung, dass man oft ein bisschen überfordert ist. Ich merke das übrigens auch bei zum Beispiel E-Trottis, oder? Die E-Trottinette, die hinterlassen auch eine äußerst interessante Spur, weil plötzlich wissen wir, wie die Routenwahl ist von diesen Dingern. Aber die Verkehrsplanung ist meistens noch nicht so weit, um wirklich diese Daten auch im Alltag produktiv in die Projekte einzubeziehen, obwohl es sehr interessante Erkenntnisse daraus ergeben kann, gerade für aktive Mobilität, wo wir eigentlich im Blindflug sind bei Fahrrädern, wo wir eigentlich nicht wissen, wie die unterwegs sind. Bös gesagt, außer so ein bisschen mit Strava-Daten noch, oder? Und irgendwie 20 Zählstellen in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern.
Gut, aber bei den Trottis hat man dann ja auch wieder den Bias, dass das ja hauptsächlich junge Männer sind, zum Teil noch alkoholisiert, also die dann auch einfach ein spezielles Aktivitätsmuster abbilden.
Genau, absolut. Und so gilt es, das alles einzuordnen und eben genau nicht für bare Münze zu nehmen, sondern als Hinweise, was vielleicht sein kann und dann gehört vielleicht auch mal eine Beobachtung dazu, oder? Dass man die verschiedenen Quellen, die man hat, dass man die zusammenfügt und so ein Bild bekommt, das vielleicht ein bisschen vollständiger ist, als wenn man nur auf analoge Daten aus der Vergangenheit fokussiert.
Das heißt, die Zeiten, wo man dann bei Swiss Topo qualitätsgeprüfte Daten gekriegt hat, die ja in, was wir jetzt diskutieren, eigentlich bequem war, weil ich muss sie deutlich weniger hinterfragen, als wenn ich jetzt mit den Daten arbeite, die mir neue Einsichten geben, aber eben auch einen Bias da drin haben, den ich verstehen muss.
Absolut. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir auch in Zukunft noch stärker brauchen, weil auch jede Anfrage bei einer KI ist am Ende eine Anfrage auf Daten, die wir nicht wissen, wie sie generiert wurden, oder? Und die einen Bias hat. Und deshalb würde ich sagen, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, wo man in einer Enzyklopädie blättert und da eine qualitativ hochwertige Antwort, der man fix vertrauen kann, liest, sondern wir sind eigentlich jetzt im Zeitalter, wo wir irgendwie alles so ein bisschen kritisch reflektieren müssen und erst wenn wir unseren Kopf auch einschalten, zu einem Bild können kommen, wo wir auch mit dem Expertenwissen dann sagen können, okay, dahinter kann ich stehen.
Ja, das ist eine Fragestellung, die natürlich jetzt gerade an den Hochschulen umtreibt. Wie viel Technik, wie viel Datenverständnis muss eine Planerin, muss ein Planer haben, dass es da mehr braucht als bis anhin? Das ist unstrittig, aber wie viel und wie man genau dieses Reflektieren lernt, wir gucken eher aus so einer Senior Position da drauf, weil wir es noch per Hand gezählt haben und den ganzen Prozess kennen. Aber dieses, wie bildet man Leute aus, die das nicht haben, die den Kontext nicht haben, das ist natürlich eine eine große Fragestellung.
Also ich habe ja selbst an der ETH studiert und dort wird immer dieses Critical Thinking wird sehr hoch gehalten. Und ich habe das Gefühl, das wurde mir auch mitgegeben, aber ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, in welcher Vorlesung das so gelehrt wurde, sondern das ist irgendwie auch ein bisschen ein Mindset, glaube ich, dass man sich aufbaut, wenn man auch in der Studienzeit selbstständig muss, seine Inhalte zusammensuchen und so ein bisschen lernen, welchen Quellen ich vertrauen kann und welchen nicht. Aber ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich schwieriger, kann ich mir vorstellen, als erhofft, dieses Mindset aufzubauen bei Studierenden, die einfach nach 3 Jahren wieder weg sind.
Genau, und es gibt eben auch nicht die eine Definition, was ist Critical Thinking? Eine Verkehrsplanung kann ich bis in die Schleppkurve unterrichten, das ist klar, eine Raumplanung, alle Instrumente, formell, informell, aber kritisches Denken ist schon schwieriger. Das ist, wie du sagst, das ist Mindset, das sind einzelne Kompetenzen, aber das ist ein großes Thema an Hochschulen, aber natürlich auch im Planungsalltag. Es ist ja nicht nur Zürich ist gebaut, sondern die Planer sind ja auch da. Also geht ja auch nicht nur zu sagen, ja gut, in der nächsten Generation, in 10 Jahren können es dann alle, sondern wir brauchen ja nicht die Kompetenz jetzt schon.
Und ich glaube, gerade in der Planung ist es sehr wertvoll, auch Dinge immer wieder zu hinterfragen, oder? Manchmal kann das natürlich mühsam sein und ich glaube, es muss auch immer den Moment finden, wo es richtig ist. Aber Prozesse sollen hinterfragt werden und das macht dann die Planung auch stärker, wenn die richtigen Fragen am richtigen Punkt gestellt werden, statt wenn eine Planung einfach durchgeht und am Ende dann beerdigt wird, weil es einfach nicht gut genug war. Und ich glaube, da helfen auch Daten, je nachdem, wenn sie eben dieses Bild erweitern können und solche kritische Fragen beantworten können vielleicht.
Du meinst, dass man mit Daten den Weg, den man jetzt gerade geht oder den Prozess, den man gerade durchläuft, wie objektivieren kann und sich daran wieder neu ausrichten und hinterfragen kann.
Kann ein Teil sein. Ich glaube, die Daten können vielleicht Thesen, die man hat, oder auch Annahmen, können die vielleicht bestätigen oder verwerfen und so ein bisschen helfen, auch einen Prozess zu steuern.
Du sprichst von Prozesssteuern und wir haben vorher von dem Thema Mitwirkung geredet. Da sind wir eigentlich schon beim Thema im Prozess mit den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten in dem ganzen großen Feld von Co-Kreation. Ist Co-Kreation was eher Analoges oder wo spielt sich das in diesem digitalen analogen Raum ab?
Die digitalen Tools helfen natürlich auch neue Daten zu generieren mit den Leuten, was vielleicht vorher auch gegangen wäre, aber sehr aufwendig war. Und heute hat man mit diesen Tools die Möglichkeit, eigentlich relativ schnell und relativ einfach auch Daten zu erfassen. Und Co-Kreation, das geht ja bis auch in die formelle Mitwirkung rein, oder? Heute kann man schnell Pläne, die aufgelegt werden, im Internet finden. Früher musste man dafür in irgendeinen Raum auf der Gemeindeverwaltung zu bestimmten Zeiten. Heute kann man diese Pläne jederzeit im Internet anklicken, kann vielleicht sogar seine Meinung dazu abgeben im Internet und so erhält man natürlich auch viel mehr Rückmeldung. Ist natürlich immer auch die Frage, wie werden die dann eingeordnet, oder? Sind die Rückmeldungen, die digital kommen, noch gleich viel wert wie die, die man früher analog erhalten hat, wo die Leute vielleicht eine größere Hürde gehabt haben, ihre Mitwirkung wahrzunehmen? Also ich glaube, es ist so ein bisschen... Digitale Tools, die bringen mehr Masse, das kann helfen, aber gleichzeitig sinkt vielleicht auch ein bisschen die Qualität, weil sie sehr viel zugänglicher ist.
Ja, ich meine, jetzt sind ja einige Kantone, die schon solche digitalen Tools auch auf kantonaler Ebene, ne, ich glaube Schaffhausen waren jetzt die letzten, die gesagt haben, sowas wird auf kantonaler Ebene angeschafft, dass die Gemeinden das nutzen können und genau auch diesen weiteren Kanal öffnen. Aber es ist ja immer ein Entweder-Oder. Also ich kann entweder analog oder digital sein.
Genau, absolut. Aber natürlich mit den digitalen Tools eröffnet man ein neues Feld oder für Leute, um mitzuwirken. Und ich mache da teilweise dann auch mit und merke, dass das oft oder tendenziell immer mehr dann einfach kommt, die Rückmeldung wird nicht berücksichtigt, oder? Und so macht man es sich dann je nachdem auch sehr einfach, wenn man einfach sagt, da Begründung nicht berücksichtigt. Und wenn dann natürlich die Mitwirkung in diese Richtung geht, dass man sie einfach nicht mehr ernst nimmt, dann ist dem natürlich auch nicht gedient. Also es braucht so ein bisschen das Abwägen von Quantität und Qualität, würde ich sagen, genauso wie vom Digitalen und Analogen, ne?
Also das ist eben schon angesprochen, dass vielleicht, wenn man ins Rathaus geht, sich den Plan anguckt, die Rückmeldung vielleicht stärker durchdenkt und wir jetzt durch diese niedrige Schwelle vielleicht auch ein Angebot machen, das wir inhaltlich gar nicht einlösen können, was dann am Ende ja schon ein, ja fast schon Demokratieproblem ist, wenn wir sagen, du kannst mitmachen, einfach, hier ist das Formular, hier ist der Prozess und wir wissen aber, dass wir diese Fülle und Breite von Anregungen, von Bedenken nicht einnehmen können, weil, ne, es gibt ja auch in der Planung fachliche Gründe, aber dass das zu wenig deutlich gemacht wird.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frage von, wie diese Prozesse gestaltet sind, wie die Partizipation erfolgt, dass man zum Beispiel nicht fragt, wie viele Wünsche hast du, oder? Dass man wie unter einem Christbaum irgendwie eine Wunschliste abgeben kann. Und zum Beispiel, wenn wir über Straßen reden, dann sind ja die Straßenräume begrenzt. Die sind irgendwie 15 Meter. Und wenn man alle Wünsche da unterbringen will, dann hat man einen Straßenraum, der ist irgendwie 30 Meter breit. Und ich glaube, da wird es dann wirklich interessant, wenn die Leute halt auch abwägen müssen, was ist mir jetzt tatsächlich wichtiger. Und dann kann es auch zum Mehrwert werden für die Planung, weil die Planung ist ja am Schluss eigentlich immer eine Abwägung von Interessen und wir nehmen diese Abwägung von den Interessen vor als Planerinnen und das nehmen wir oft in Gesprächen oder diskursiv, aber diese Partizipation kann im besten Fall eben dann auch ein Teil von der Interessensabwägung werden, wie dann eine Planung entsteht. Und dann ist es nicht mehr nur in unserem stillen Kämmerchen, wo das passiert, sondern auch ein bisschen noch diese vielleicht auch demokratischere Sicht, die da reingebracht wird. Aber am Schluss ist es die Frage, wie die Frage gestellt wird in der Partizipation, wenn die falsch gestellt wird und so eine Erwartungshaltung entsteht, die wir nicht erfüllen können, dann ist es problematisch. Wenn sie zur Interessensabwägung dient, dann kann das sehr hilfreich sein.
Also ist da das Erweitern vom Analogen ins Digitale, muss dann wie auch einen methodischen Shift machen, um genau diese Erwartungen nicht zu schüren, sondern eigentlich die Abwägung nicht auszulagern an die Fachleute, sondern das Teil der Mitwirkung sein muss.
Genau, im digitalen Raum fehlen ein bisschen diese Interaktionen, die man im Analogen hat. Im Analogen kann man sehr viel auch in Gesprächen dann klarstellen oder nach einer Veranstaltung, vor einer Veranstaltung oder manchmal sogar während der Veranstaltung, oder? Und diese Möglichkeit fehlt im digitalen Raum und deshalb braucht es viel mehr auch Sorgfalt, wenn ein Prozess digital oder eine Mitwirkung digital durchgeführt wird. Im Analogen kann man oft direkt auf die Menschen zugehen und auch ihre Sorgen ansprechen. Manchmal haben wir auch schon gemacht, dass wir im Prozess oder in der Veranstaltung eigentlich gemerkt haben, wir müssen eigentlich viel stärker in diese Richtung gehen und dann eigentlich so kurz in der Pause noch das Workshop-Design ein bisschen verändert haben. Das funktioniert natürlich im Digitalen nicht, oder? Die Leute, die gehen durch die Fragen durch und dann sind sie wieder weg.
Das heißt, der Vorteil vom Digitalen, dass ich besser Rückmeldung kriege, jetzt auf dieser feinen Spur fehlt dann die Rückmeldung.
Genau. Dafür hat man vielleicht mehr Leute erreicht, oder? Und man darf das nicht unterschätzen, dass manchmal die wichtigsten Insights, die kommen vor oder nach der Veranstaltung oder wenn man mit Leuten spricht und dann realisiert, wir stellen ja auch nur die Fragen, wo wir das Gefühl haben, wir finden etwas Interessantes, oder? Und im Gespräch merkt man dann vielleicht, darauf hatte ich gar nicht geschaut im Design vom Workshop oder vom digitalen Befragungstool. Und ich glaube, deshalb braucht es beides, so gut es geht. Ist aber immer auch eine Budgetfrage, ob dann beides geht, oder? Muss man auch sagen.
Ja, aber was wir bis jetzt diskutiert haben, ist eigentlich, es braucht dann das Budget dafür, dass das beides geht, wenn man wirklich für die Menschen planen will und nicht für die Verkehrsträger, wie du es ganz am Anfang genannt hast.
Ja, ist auch eine Frage vom Budget. Andererseits habe ich auch das Gefühl, man macht weniger Fehler und langfristig lohnt sich das auch finanziell. Es ist vielleicht zu Beginn ein bisschen ein höheres Investment, aber langfristig profitiert man, weil die Lösung besser ist, die rauskommt und man vielleicht auch weniger Schlaufen machen muss, weil man 3-4 Mal sich die gleichen Gedanken wieder machen muss.
Da kommt mir jetzt die Nutzungsplanung im Kanton Glarus in Kopf nach der Fusion. Dass Glarus Mitte mit einem sehr umfangreichen Partizipationsprozess gestartet ist und die anderen mit einem eher klassischen Prozess. Und am Anfang hieß es, ja, ne, das wird viel länger dauern. Am Ende waren sie die schnellsten, weil sie genau diese Schleifen im Prozess mit hatten und dann deutlich weniger Widerstand in den Gemeinsversammlungen und auch dann an der Urne bekommen haben und es viel besser am Ende dann noch durchging und Planungssicherheit schneller da war.
Genau, ich glaube, das sind die Beispiele, wo auch langfristig gedacht wird. Nicht selten braucht der partizipative Prozess fast genauso viele Ressourcen wie der eigentliche Bearbeitungsprozess, oder? Das gerade jetzt da bei den Superblocks in Zürich ist dieser partizipative Teil und auch die Kommunikation ist, glaube ich, fast die Hälfte vom Budget. Also man darf die Wichtigkeit nicht unterschätzen und dass solche Beispiele, wie du es gerade genannt hast, ist natürlich sehr schön, wenn das dann gelingt und man dann auch sieht, es wirkt auch. Aber eine Garantiequote von 100% gibt es natürlich auch da nicht.
Das ist richtig, aber die gibt es auch in der klassischen Planung nicht. Aber das sind ja Beispiele dafür, dass es bei Mitwirkung nicht darum geht, die Ideen der Planer jetzt noch abzusichern, dass sie durchkommen, sondern wirklich frühzeitig aufzunehmen, eigentlich mit den Menschen zu planen und nicht, es wird geplant und dann an die Menschen rangegangen.
Das, denke ich, kann sehr unterschiedlich sein von wer macht den Prozess. Oder es gibt wahrscheinlich tatsächlich Leute, die machen Partizipation, weil sie müssen, weil es gefordert ist. Dann gibt es die machen Partizipation, weil sie das Gefühl haben, wenn sie den Leuten das Gefühl geben, dass sie ein bisschen mitsprechen dürfen, dass sie dann am Schluss weniger Probleme machen. Und dann gibt es so ein bisschen die dritte Schiene. Und da würde ich jetzt mich dazu zählen. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht perfekt. Ich weiß bei weitem nicht alles. Und ich kann eigentlich nur profitieren, wenn Leute mir erklären, wie ihre Gemeinde funktioniert. Und dann, wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, so dieses lokale Wissen mit dem Wissen, das wir aus der Planung mitbringen, dass dann eben die beste Lösung entsteht und eigentlich dann vielleicht das noch positive Nebenprodukte sind, wenn man am Ende einfacher durch den politischen Prozess kommt. Aber bei mir ist es eigentlich wirklich, ich habe das Gefühl, so entstehen die besten Produkte, wenn wir so viele Perspektiven wie möglich zu sehen bekommen als Planungsfachleute in unseren Prozessen.
Und wenn man diese Linie, die du skizziert hast, noch einen weitergeht, dann ist man ja eigentlich schon bei dem Thema Co-Kreation oder partizipatives Budget, dass die Leute auch selber sagen, okay, es ist ein knappes Gut, jetzt in dem Fall das Budget, wofür wollen wir es selber ausgeben? Du bist ja auch an einem Projekt dazu beteiligt. Kannst du das kurz skizzieren, deine Erfahrung beschildern?
Genau, das Projekt startet jetzt gerade. Es ist Pilotquartier Netto Null im Quartier Altwiedikon Binz. Und das ist eines der größten partizipativen Budgets in der Schweiz. Es werden da rund 3 Millionen verteilt, also verteilt heißt, die Bevölkerung im Quartier sagt, welche Projekte dieses Geld erhalten. Für die Schweiz ein großer Maßstab. International muss man sagen, werden diese Dinge schon auf völlig anderen Maßstäben genutzt. Barcelona verteilt bis zu 80 Millionen so, dass wirklich die Bevölkerung entscheidet direkt, wo das Geld hinfließt. Ich glaube, das ist eine interessante Spielform und tendenziell sind wir noch am Lernen in der Schweiz, wie wir das einsetzen können. Jetzt hier im Pilotquartier Netto Null ist ein bisschen die Hoffnung, dass wir so Maßnahmen finden, die Klimaschutz ermöglichen, die dann auch akzeptiert werden von der Bevölkerung. Das heißt, wenn die Bevölkerung entscheiden kann, welche Klimaschutzprojekte sie im Quartier unterstützt, dass das dann auch Projekte sind, die dann der Quartierbevölkerung helfen, ihre Emissionen tatsächlich zu reduzieren, statt wenn das top-down entschieden wird.
Also eigentlich das, was wir jetzt eben besprochen haben, das Dilemma eigentlich auch ein Stück weit zurückgeben, ja, mit dem Thema Akzeptanz. Wir haben eben von Daten und Nachverfolgen des Prozesses gesprochen. Ist das da auch Teil, immer wieder eine Rückmeldung zu geben, wo man steht?
Das ist tatsächlich so. Also wir sind beauftragt, den Prozess durchzuführen. Also das partizipative Budget, aber auch Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist auch ein Teil. Kommunikation ist auch noch ein Teil. Und dann gibt es einen separaten Auftrag. Da geht es um die Evaluation. Und es ist ja ein Pilotquartier und das Wichtigste am Pilotquartier ist eben, dass man Sachen ausprobiert, schaut, was hat funktioniert oder was hat auch nicht funktioniert. Und dann von dem, was funktioniert hat, das auf die ganze Stadt ausrollt. Und genau diese Evaluation, die uns eigentlich auf die Füße tritt und immer schaut, was macht ihr und was ist wie wirksam, das ist eigentlich wirklich die Idee, dass die uns extern begleitet und wir so auch wissen, das ist jetzt eine gute Maßnahme gewesen und das hat es vielleicht weniger gebracht. Und vielleicht kommt da dann am Schluss auch raus, das partizipative Budget ist eigentlich die falsche Prozessart, um so etwas zu machen. Aber deshalb ist es ein Pilotquartier, weil wir wollen Dinge richtig machen, aber wir wollen Dinge auch falsch machen, um zu lernen.
Und wonach schaut dann die Evaluation? Also geht es um Geldverwendung, geht es um CO2-Einsparung, geht es um Siedlungsqualität, geht es um Zusammenleben im Quartier? Also das sind ja so die Themen, die wir eben so gestreift haben. Wie breit wird das evaluiert?
Das ist sehr breit. Es wurde jetzt gerade eine Umfrage, ja, du siehst, es ist eine Umfrage, ja. Über eine Umfrage wurde die Bevölkerung im Quartier befragt, wie auch ihre Einstellung zum Klimaschutz ist. Und das wird dann nach dem Projekt nochmals durchgeführt. Und so sieht man auch ein bisschen, hat sich die Einstellung vom Klimaschutz verändert. Da ist natürlich unser Projekt ein kleiner Teil davon, weil globale Trends da natürlich immer auch reinspielen. Aber es geht vor allem um die Einstellung. Und wir fragen auch ab, ob sie ihre Gewohnheiten verändert haben. Aber wie wir wissen, spätestens nach dem Gespräch jetzt, wir fragen zwar die Gewohnheiten ab, aber es kann natürlich auch sein, dass die Leute da dann Rückmeldungen geben, die nicht korrekt sind oder die verzerrt sind. Aber eine Beobachtung vom CO2-Ausstoß findet jetzt direkt da nicht statt im Quartier. Die Stadt macht das übergeordnet über die ganze Stadt, aber für die Evaluation vom Quartier findet das nicht statt.
Also da geht es eher um Verhalten und auch ums Quartierleben. Ich weiß gar nicht, was für eine Art von Projekten denkt ihr denn, dass dort kommen?
Ein Beispiel, das mir mal jemand erzählt hat, der interessiert wäre, da eine Idee einzugeben und fördern zu lassen, ist zum Beispiel eine Quartierkantine. Das ist so ein bisschen der Gedanke, dass man nicht mehr jeden Abend für sich ein Nachtessen kochen muss und überlegen muss, was koche ich jetzt und was ist jetzt gerade regional verfügbar und was hat den möglichst tiefen CO2-Ausstoß, sondern dass es eine Quartierkantine gibt. Da kann man dann wie ein Teil von der Miete deckt eigentlich die Personalkosten und da kann man dann essen gehen. Und positiver Nebeneffekt natürlich, dass man Leute aus dem Quartier trifft, aber vor allem auch, weil diese Person, die das mal lanciert hat, die geht davon aus, dass die Leute dann sich auch bewusster und weniger klimaschädlich ernähren, wenn sie sich nicht darüber Gedanken machen müssen, oder? Und das ist eigentlich die ganze Idee vom Projekt, dass Ideen entstehen, die Klimaschutz attraktiv machen, weil sie das Leben vereinfachen. Und eine Quartierkantine, finde ich, ist eine schöne Idee, oder? Dass, wie ich persönlich einen Mehrwert habe vom klimafreundlich Leben. Und Klimaschutz muss nicht immer Zwängerei sein, wie man manchmal das Gefühl hat, sondern es kann eben auch schön sein. Und genau diese Projekte suchen wir.
Ja, da sind wir gespannt. In Shownotes packe ich dann auch einen Link dazu, dass man das weiter verfolgen kann und quasi die persönliche Evaluation machen kann. Sind denn da auch Mobilitätsthemen oder Mobilitätsprojekte mit drin?
Also welche Projekte abgebildet sind, das wissen wir natürlich noch nicht, weil das startet erst und die Ideen werden eingegeben. Aber Mobilität ist ein großer Faktor vom CO2-Ausstoß. Gerade bei der Stadtbevölkerung ist das Fliegen ein großer Teil. Und da gibt es auch Ideen, die zirkulieren. Ich habe angesprochen, Unternehmen sind ein Faktor, den wir ansprechen. Und es gab da auch schon Ideen, dass die Unternehmen Mitarbeitende mehr Ferientage zur Verfügung stellen, wenn sie beispielsweise mit dem Zug in den Urlaub gehen, weil Zug oft mehr Zeit braucht als Fliegen. Und als Goodie bekommen die dann vielleicht einen halben Tag mehr Urlaub. Aber das sind im Moment Ideen und wir starten jetzt dann mit der Ideenfindungsphase und wir sehen dann, welche Projekte tatsächlich genügend Interesse generieren, damit sie dann auch in die Umsetzung gehen und dann auch finanziell unterstützt werden.
Mit dem Projekt sind wir jetzt eigentlich weit weg, oder nicht weit weg, aber schon weiter weg von einer klassischen Raum- und Verkehrsplanung, sondern wirklich zu einem Gesamtverhalten. Ich würde gern nochmal versuchen, den Bogen wieder zurückzuschlagen, so zur klassischen Raum- und Verkehrsplanung. Wenn man jetzt so ein partizipatives Budget nimmt, und das ist ja nicht das erste in Zürich, ne, auch die anderen haben sich dann, ne, das Thema Essen, diese Quartierbänke um die Bäume und Ähnlichem, aber es waren auch immer Mobilitätsthemen mit dabei und eigentlich Gestaltung des Straßenraums. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind mindestens mal in Zürich dabei, den Straßenraum neu zu verhandeln. Dass diese Selbstverständlichkeit, dass der Platz zwischen zwei Häuserfassaden für einen Verkehrsträger reserviert ist, löst sich ja auf. Wie hilft da so ein menschenzentrierteres Planungsverständnis und wie hilft dort auch, oder wie kann man Digitalisierung nutzen für diesen Prozess?
Ich glaube, der Aushandlungsprozess ist wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren im Gang, habe ich das Gefühl. Und wir sind jetzt einfach gerade auch wieder in einer spannenden Phase. Es gibt da ein Projekt, da haben wir tatsächlich dann mal KI genutzt, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Straßenräume auch einfach mal neu zu entwerfen, neue Bilder zu entwerfen von ihrer Straße vor der Haustür. Das heißt, die konnten dann da auch einen Fluss draus machen, wenn sie wollten, oder sie konnten einfach nur Bänke platzieren. Und das war eigentlich sehr schön zu sehen, den Leuten so ein Instrument zu geben, um auch diesen Status quo ein bisschen aufzubrechen, eben diese Dominanz von den Fahrzeugen mit den vier Rädern. Und da helfen solche Dinge natürlich. Andererseits muss man auch wirklich sagen, es geht auch viel um Verlustängste, oder? Wir haben einen Status quo, der Status quo ist sehr stark und immer wenn wir den Status quo versuchen zu verändern, kommt es zu Diskussionen und ich glaube, da helfen auch die besten Tools nicht, sondern da muss man einfach durch. Jede Veränderung bringt auch Gewinner und Verlierer mit sich, auch wenn es vielleicht nur ganz wenige VerliererInnen sind in der Stadt oder wo nur noch wenige Leute Auto fahren, aber die bringt es mit sich und ich glaube, das muss man ein Stück weit aushalten, aber auch antizipieren und Angebote schaffen, dass die Leute dann auch weiterhin unterwegs sein können, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so bequem mit dem Auto in der Stadt rumkurven können.
Und diese Veränderung natürlich auch, wie wir es ganz am Anfang hatten, mit Daten abbilden, aber Daten, die eben dann die verschiedenen Verkehrsträger zeigen und dann auch sehen, wie das Ergebnis der Verhandlung des Raums ist, weil das Ziel, jetzt gar keinen Autoverkehr mehr zu haben, wird ja auch nicht funktionieren, sondern ein Teil Autoverkehr braucht es ja auch in der Stadt, aber genau dieses Austarieren, welcher Verkehrsträger ist auf welcher Straße, hat welchen Raum.
Genau, und es geht ja nicht darum, das Auto loszuwerden, sondern es geht darum, Platz zu machen für Bedürfnisse, die vielleicht genauso auch ihre Garantie haben sollen auf Raum auf der Straße. Und da können Daten dann eben genauso eine Veränderung abbilden. Und da muss man auch sagen, wenn man dann etwas macht, das die erhoffte Wirkung nicht zeigt, dann muss man auch stark genug sagen und ey, gut, dann machen wir wieder Parkplätze, oder? Wenn wir die Ziele nicht erreichen. Also da wäre ich jetzt pragmatisch.
Scheint mir so, dass das politisch, was man einmal durch oder weggekämpft hat, dass dieser Pragmatismus, also den ich teile, aber dass der politisch, glaube ich...
ja, und ganz ehrlich muss man auch sagen, die Wirkung ist ja da. Also in fast allen Fällen sieht man da, das wirkt, was man da mit den Straßen macht, oder das gibt eine Verlagerung vom Verkehr, die Leute nehmen sich dann auch den Platz, den sie bekommen. Deshalb, Pragmatismus ist gut und ich glaube, in den meisten Fällen sind die Planungen gut genug, dass wir sie nicht rückgängig machen müssen.
Nein, aber diese Forderung, wenn man aus Daten lernt und feststellt, es geht in eine andere Richtung, dass man dann auch bereit ist, zweifelsfall auch wieder zurückzugehen.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt nochmal so nach 10, 20 Jahren nach vorne blicken, wo stehen wir denn dann mit einer Planung, die ne, menschenzentriert und eben nicht verkehrsträgerzentriert ist. Wo stehen wir da und welchen Stellenwert hat dann dieses analoge digitale Wechselspiel, was wir jetzt diskutiert haben?
Tendenziell wäre meine These, dass die analogen Formate wieder wichtiger wären, weil der persönliche Kontakt, die Bedeutung steigt. Je mehr wir die ganze Zeit ins Telefon schauen, oder desto größer wird auch die Bedeutung vom persönlichen Kontakt wieder. Deshalb hätte ich gesagt, auch in 10, 20 Jahren werden wir uns immer noch in die Augen schauen und unsere Straßenräume werden immer noch zwischen Menschen verhandelt, auch wenn uns die KI beim Berichtschreiben hilft und beim Auswerten der Daten hilft. Die wirklich wichtigen Entscheide, die treffen wir immer noch zwischen uns Menschen.
Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank. Das ist so ein gutes Schlusswort. Da kann ich jetzt keine zweite Frage mehr nach, wie sind automatisiertes Fahren und ähnlichem hinten dranhängen. Wir haben aus meiner Sicht so einen schönen Ritt gemacht über die Frage, wie Digitalisierung, wie Daten hilft, sind jetzt etwas über räumliche Dimensionen gesprungen. Aber ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Ritt zwischen dem Analogen und Digitalen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.